Brustring Talk, der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe, zur Volljährigkeitsausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin.
Und mein Name ist Jasmin. Unser heutiger Gast ist Philipp Meisel, bei Twitter bekannt at lpeople. Herzlich willkommen und stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist und wo du vielleicht sonst noch im Internet zu finden bist.
Okay. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Hat ja jetzt tatsächlich bis zur Volljährigkeit gedauert, aber ich glaube, das wird uns heute Spaß machen. Ja, mein Name ist Philipp Meisel, wurde schon gesagt. Ich bin Sportjournalist bei den Stuttgarter Nachrichten, bei der Stuttgarter Zeitung. Mach da seit 3 Jahren im Haus, hab die ersten 1,5 Jahre maßgeblich FUPA betreut. Das ist das große Fußballportal, Mitmachportal für Stuttgart und die Region. Da habe ich immer noch die Leitung inne, aber mittlerweile hat sich mein Arbeitsfeld ein bisschen hin zum Profifußball, zum VfB Stuttgart verlagert. Ich bin in der Online-Redaktion bei Zeitungen und Nachrichten tätig, bin direkt dort angedockt an die Jungs vom Sport und mache eben gemeinsam mit dem Ressort quasi die Berichterstattung rund um den VfB, als auch über alle anderen Sportarten natürlich, und bin so ein bisschen auch dafür zuständig, wie die Seiten aussehen. Also welche Inhalte kommen, wann, was, wo legen wir Schwerpunkte drauf. Das heißt, die Sportunterseiten von Stuttgarter Zeitung.de, Stuttgarter Nachrichten.de, da habe ich relativ viel meine Finger drin. Und so ist es dann auch, ja, oft, ja, es ist ein großer Teil meiner Arbeit einfach. Also da geht mindestens die Hälfte der Zeit dafür drauf, für Konzeptionierung, für Planung, für viele Geschichten, die wir gerade am Entwickeln sind. Da gehört die Mein VfB-App dazu, die im zweiten Quartal ausgerollt werden wird. Und natürlich sportliche Großereignisse wie WMs und sonstige Turniere, Handball-WM jetzt gerade, wie wir darüber berichten, wie wir da Schwerpunkte legen. All das ist meine Arbeit.
Okay, und auch jetzt mal nur zum VfB und VfB-Fan. Wie bist du zum VfB-Fan geworden und wie hast du das ausgelebt die letzten Jahre?
Ja, das wird man ja nicht so, ne? Das da wird ja, ja, wie soll ich sagen, das wird einem in die Wiege gelegt. Bei mir war es Vater und tatsächlich mein Nachbar, der leider schon verstorben ist. Und so bin ich eigentlich schon sehr, sehr lange dabei. Ich hatte lange auch Dauerkarte, habe die jetzt momentan gerade abgegeben an Freunde, aber ich bin bestimmt, gehe ich seit 25 Jahren regelmäßig ins Stadion und habe bis vor, ja, 3-4 Jahren auch wirklich noch sehr viel mitgenommen, bin viel auswärts auch gefahren, habe mich ja klassisch einfach mit Kumpels verabredet und bin zum VfB gegangen. Das hat jetzt einfach in den letzten 1,5, 2, 3 Jahren ein bisschen abgenommen, einfach weil du sowieso ständig dort bist und so, wenn ich jetzt gerade, komme ich vielleicht noch auf 5 Spiele, die ich mit den Kumpels im Block verbringe, so, wenn es passt und ich nicht arbeiten muss, und das ja, ist eigentlich alles, was da übrig geblieben ist von.
Okay, danke schön. Unsere Themen heute sind zum einen Rückblick auf die Hinrunde und dann schauen wir aufs Trainingslager, wo du, Philipp, ja mit in Portugal dabei warst, und wir schauen einfach generell auf die Situation des VfBs in die zweite Liga und schauen dann auch voraus auf die Rückrunde, die jetzt bevorsteht, und da auch unter anderem mit dem nächsten Spiel gegen St. Pauli.
Okay.
Okay, Martin, sollen wir einfach mal mit dem Thema Kader beginnen?
Ich denke auch, das ist ein guter Einstieg, und vielleicht einfach so eben nochmal die Rückrunde, die Hinrunde etwas Revue passieren lassen, ne? Von wegen, ich bekomme es dann hin, zack, gleich mal Hin- und Rückrunde vertauscht, aber damit kann ich leben. Wir hatten ja vor der Saison einige Neuzugänge, und ich darf da einfach die Herren Pavard, Kaminski, Zimmer, Hosogai, ist letztendlich dann auch im VfB2-Bereich, Sapai und so weiter. Tobias Werner kam, Mané kam, Terodde kam, Asano kam, also es hat sich wirklich einiges getan im Sommer. Erste Frage an dich, Philipp, oder wer ist für dich wer war eine positive Überraschung und wer war eher, wo du sagst, boah, hätte ich mir mehr von erwartet? Jetzt also rein mal auf die Neuzugänge bezogen.
Auf die, die du genannt hast.
Also
positiv überrascht, ist schwierig zu sagen. Ich persönlich würde da fast einen Terodde nennen, weil ich nicht gedacht habe, dass er so gut hier funktioniert und dass er sich so gut hier zurechtfindet. Insofern hat er natürlich auch gemessen einfach seiner Trefferquote eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt. Aber auch die Kollegen aus die ausgeliehenen Leute, Mané, Asano, positiv in Erscheinung getreten, auch wenn es da bei dem einen an der Effektivität und bei der anderen, beim anderen an der Zielstrebigkeit mangelt. Aber das sind natürlich Themen, die, ja, die überdecken nicht jetzt einfach eine Bewertung einer ganzen Vorrunde. Negative Überraschung. Ehrlich gesagt.
Ja, oder für wen hättest du dir vielleicht einen Ticken mehr erwartet?
Habe ich eigentlich gar keinen so richtig auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Wenn ich tatsächlich Leute nennen müsste, von denen ich mir mehr erwartet habe, dann sind es allesamt keine Neuzugänge. Sondern dann sind es allesamt Spieler, die schon länger da sind. Ja, zum Beispiel Mitch Langerak spielt nicht gut. Ein Insua bleibt unter seinen Möglichkeiten. Von Großkreuz brauchen wir gar nicht reden. Ja.
Ja, ich meine, das ist ja okay, genau. Ist mir jetzt gerne auch abgesehen jetzt eben von den Neuzugängen.
Ja, nee, genau, also dann sind schon diese drei Spieler. Bei Insua muss man ganz, also erwarte ich einfach mehr. Er hat natürlich die Problematik und die wird leider weiterhin bestehen, so wie es aussieht, dass er einfach keinen Druck hat. Ja, der ist da gesetzt, da ist im Training keinerlei Konkurrenzsituation da und so spielt er auch. Ich bin überzeugt, dass der momentan maximal 60% seiner Schaffenskraft ausschöpft, auch wenn er zu den besten Vorbereitern im Kader und ich glaube sogar in der ganzen Liga gehört.
Ich wollte auch sagen, ja. Was heißt seine Liste mit Assists, also da hat, ich glaube, da haben ja immer viele diesen Insua Terodde Köpfer, also Kopfballtore, das ist ja echt öfters passiert in der Hinrunde. Aber du meinst, da wäre noch mehr drin?
Also tatsächlich erwarte ich von einem ehemaligen argentinischen Internationalen, dass man in der zweiten Liga herausragt und das tut er nicht. Und da geht es mir auch nicht um Einzelaktionen wie eben Vorlagen, sondern da geht es mir um die konstante Leistung in 90 beziehungsweise in 90 Minuten oder eben eigentlich in allen Spielen über 90 Minuten und die ist einfach nicht da. Ja? Kreuz muss man gar nichts dazu sagen, der Mann fällt tatsächlich nur in den Netzwerken auf, ansonsten hat er halt mit seinen Füßen schon lange nicht mehr für Aufmerksamkeit gesorgt, sieht man die Grätsche gegen Harnik, sieht man davon ab, beziehungsweise die der Tackle gegen Stoppelkamp im Derby, das waren seine einzigen zwei auffälligen Aktionen. Vor und von einem Nationalspieler / Weltmeister, das ist einfach zu wenig. Punkt.
Aber kann das nicht auch noch daran liegen, eben, dass er jetzt so lange ausgefallen ist am Anfang, dass es ja auch noch nicht wirklich.
Nein, das muss man, richtig, das muss man tatsächlich zu seiner Entschuldigung anführen. Er hat erstens mal dieses halbe Jahr, wenn du ein halbes Jahr lang nur im Training Eier schaukelst und die Bälle hochhältst und hast keinen Wettkampf. Das ist unglaublich, was man da einbüßt. Und natürlich dann noch die schwere Verletzung, die er sich für den Verein geholt hat, muss man auch ganz klar sagen. Er hat gespielt, wo es nicht ging und hat sich dann halt verrissen, weil er irgendwie was tun wollte, um den Abstieg zu vermeiden. Das kann man definitiv anführen. Entschuldigend, wenn man so möchte. Nichtsdestotrotz erwarte ich jetzt eigentlich in den nächsten 3-4 Monaten vom Herrn Großkreuz einen Schub, der mindestens um das Doppelte nach vorne aussehen sollte, wie das, was er momentan spielt. Ja, da geht viel mehr. Er weiß, dass er das auch kann. Bei ihm ist halt extrem abhängig davon, von der körperlichen Konstitution und die war eben das letzte Jahr quasi nie richtig gut. Jetzt im Trainingslager hat er das prima gemacht. Muss ich sagen, hat sich gut präsentiert, hat alle Einheiten, hat er richtig gebissen aus, hast du gesehen. Also er will, Willen und Einsatz kann man ihm ja sowieso nicht absprechen. Nichtsdestotrotz, das ist ein Spieler, von dem ich mir mehr erwarte. Langerak, der Dritte im Bunde, ähnlich, hat null Konkurrenzsituation, spielt einfach, weil er, ja, er weiß, dass er spielt und spielt er eben auch. Ja, da fehlt mir die Spannung, da fehlt mir auch mal das ein bisschen mehr Vorangehen. Er soll ein Führungsspieler sein, das ist er jetzt auch qua der Wahl in den Mannschaftsrat und genau. Muss da mehr gehen. Ja? Fußballerisch, also tut mir leid, in dem Spiel dass sich dahingehend geändert hat, dass quasi das komplette Aufbauspiel mit Torwart funktionieren muss. Also ist der Fußballer ist zu schlecht. Ja, er spielt unbedingt Balance raus. Er hat keinen guten, präzisen Abschlag, weder aus dem Fuß noch mit dem Arm, der Abwurf. Ganz interessant ist bei solchen Sachen, wenn man mal wirklich mit den Leuten, den Verantwortlichen, sei es Schindelmeister, Hitzberger, sonst was, auf der Tribüne sitzt und sich so ein Spiel anguckt, ja, da ist schon eindeutig auch rauszufiltern und rauszuhören, dass man nicht ganz zufrieden ist mit dem, was er da anbietet. Ja?
Ich meine, man muss sagen, ein paar Punkte hat er uns diese Saison schon mal gerettet.
Richtig, und ein guter Keeper, der gewinnt dir halt welche. Oder er hält dir wenigstens, genau. Hält das wenigstens eben. Ja, und das ist halt nicht der Fall gewesen in allen Spielen. Deswegen auch da, ist leider keine Konkurrenzsituation. Weder Opoff ist ein Konkurrent, noch der Gral, der sowieso mit seinem Körper mehr Probleme hat, als dass er auf dem Platz mal tatsächlich eine Alternative werden kann. Und fußballerisch zum Beispiel war der Bolden, der jetzt dabei ist, Niklas Bolden von Mönchengladbach 2 gekommen, jetzt beim VfB 2, der Stammkeeper, der eigentliche, der sich abwechselt mit Upov, der ist fußballerisch klassen besser wie beide. Ja, aber dem wird halt dann auch nicht zugetraut, diese Herausforderung-Rolle zu spielen. Und dann ist es eben so, dass der Herr Lengerek ja im Endeffekt auch erst Donnerstag zum Abschlusstraining kommen kann. Ja.
Also bei Lengerek hatte ich so das Gefühl, dass er das ist gegen vor allem Ende der Hinrunde nachgelassen hat. Ich fand ihn also anfangs stärker und dann kamen auch so mehr Fehler. Also dann kamen Fehler dazu, Sachen, wo du gedacht hast, Junge, ja. das hast du vor ein paar Spielen noch besser gelöst. Also da hat entweder war es dann, wie du sagst, der Druck oder es war einfach die Anspannung, die da raus ist. Da ging es so ein bisschen Ende der Hinrunde, ging es so ein bisschen hinten runter.
Damit bestätigst du ja mehr oder minder das, was ich sage, ja. Wenn jemand im Sommer rauskommt und ist konzentriert am Anfang und dann merkt halt über die Saison weg, hey, da ist ja keiner, der mir von hinten mal hier Feuer Druck macht. Jo, dann kann ich es ein bisschen lockerer angehen lassen. Und deswegen die Häufung der Fehler, / Klöpse, / whatever, zum Ende der Hinrunde. Entschuldigung, Jasmin, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, passt schon. Also was ich noch sagen wollte, war eben, weiß nicht, dass man halt einfach vielleicht aus den letzten Jahren einfach was anderes gewöhnt war. Und auch Ende der Rückrunde letztes Jahr, jetzt einfach, es war einfach eine andere Ausstrahlung, die Tüten teilweise hatte, aber am Ende hat es halt dann auch nicht immer gereicht. Und dann waren wie Fehler, wo er dadurch einen Elfmeter Raum turnt und dann das Gegentor zulässt.
Ja, also wie gesagt,
souverän.
Souverän gemacht, absolut. Ja, ich meine, natürlich, das ist auch, also sie übt, ich weiß nicht, ob es zum Teil auch vielleicht nicht Muttersprachlichkeit geschuldet war, aber die Erklärungssuche nach der Aktion gegen Hannover, die fand ich schon fast putzig. Ja, von wegen, ich bin ihm auf den Fuß getreten und ich dachte, der schrieb was und so ein Kram. Also sag mir einen Profi heutzutage, der aufhört, bevor es tatsächlich der Ball über die Linie ist oder Schiri gepfiffen hat. Also das finde ich schon ein bisschen sonderbar. Aber
gut. Ich finde, Lengerek spricht also gut Deutsch. Also
ja, vielleicht hat man ihn aber auf, ich war nicht dabei. Ich habe ihn den O-Ton ja nicht geben hören, sondern vielleicht wurde er auch irgendwie missinterpretiert. Ich fand es so halt ein bisschen krude Erklärung dafür, was er da eigentlich macht. Naja. Okay, egal, wir können es nicht mehr ändern. Es wird so, es steht so in der Statistik insofern. Ja. Okay, wäre nicht schlecht, wenn im Sommer was käme für den Herrn Lengerek als Konkurrent.
Apropos Verstärkung oder neue Spieler, auf welcher Position würdest du denn jetzt am ehesten noch Verstärkung holen für die Rückrunde? Bis jetzt sind ja außer Curry noch keine Neuzugänge gekommen.
Ich würde tatsächlich die Linksverteidigerposition wählen. Aus folgendem Grund, weil da einfach gar keine Konkurrenzsituation da ist. Ja, du hast drei Innenverteidiger, dazu hast du Leute, die das spielen können, sowieso in der heutigen Form, wenn ganz viel sich auf einen Stoßstürmer fokussiert, dann kannst du da mit Leuten spielen wie Osugai, da kannst du da mit Leuten spielen wie den Kleinen. Du kannst selbst den Insua nach innen stellen, wenn es brennt. Insofern würde ich Innenverteidiger auf der Position, auch wenn sie da ein Mann unter sind durch die beiden Abgänge mit Sunic und Sama, würde ich da nichts mehr machen. Ich würde tatsächlich für Insua einen richtigen Konkurrent holen und keinen Backup, sondern einen richtigen Konkurrenten, weil ich mir davon erhoffe, oder ich mir erhoffen würde als Sportchef oder Trainer, dass dadurch die Leistungssteigerung von den Sua ja sehr stark forciert wird und dann die Mannschaft insgesamt mehr gewinnt, als wenn ich einen vierten Innenverteidiger habe, wo sie sowieso nur zwei spielen können. Ja.
Okay, und dann kein Innenverteidiger, das ist ja gerade, was immer gesagt wird, da am meisten noch Bedarf ist, wo Zunic gegangen ist und man sich eben einer verletzt, dass man dann wirklich nur noch zwei nominelle Innenverteidiger hat.
Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Du hast drei Kopfballstarke, das sind sie alle drei. Du hast einen Führer mit Timo, du hast einen, der exzellent Aufbauspiel hat, das ist Pavard, der auch einen sehr guten rechten Fuß hat, der auch problemlos Sechser spielen könnte. Und du hast mit Kaminski eben, der zwar etwas hüftsteif, aber er macht seine Sache sehr, sehr ordentlich. Du weißt immer, was du bekommst bei diesem Spieler. Hat einen sehr guten linken Fuß und hat auch dieses anfängliche, war sehr nervös, auch wenn er es gut gemacht hat, aber das hast du ihm oft angesehen, dass er hier und da noch ein bisschen mental gewackelt hat. Das ist weg. Und insofern würde ich da tatsächlich nichts machen.
Also wo du gerade oder wo wir gerade vom Baumgartl hatten, wenn ich noch jemand generell positiv hervorheben möchte oder anmerken würde, finde ich auch, dass Baumgartl die Hinrunde echt gut gemacht hat. Also
ja,
der hat auch echt definitiv zu den Leuten gehört, wo du sagst, okay, der ist deutlich über dem Strich. Also da kam einiges. Du hast das Gefühl, er nimmt auch so die Verantwortung an. Also dafür ist ein Junge, ist echt noch ein Junge, aber gefühlt ist die zweite Liga nicht das Schlechteste, was ihm passieren konnte.
Nein, absolut nicht. Und das, zum Glück ist er auch so ein cleverer Bub und hat das erkannt, beziehungsweise hat ein Umfeld, das ihn da entsprechend einordnet und deswegen ist er geblieben. Der hätte andere Optionen gehabt, aber das hätte ihm persönlich nicht so viel gebracht wie diese Vorrunde mit den 17, 18 Spielen. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht.
Okay, dann haben wir noch Fragen bekommen auf Twitter von Mean Machine, wie du Krikic und Green einschätzt, gerade auch, wo du die jetzt Trainingslager gesehen hast.
Ja, also bei Green ist es so, dass ich da sehr vorsichtig wäre. Ich sehe den nicht in absehbarer Zeit als ernsthaften Startelf-Kandidaten. Da wird noch einiges vonnöten sein, also was heißt in absehbarer Zeit? Nee, körperlich weniger, sondern es ist tatsächlich so, dass du ihm halt anmerkst, dass er sehr, 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 sehr lange nur trainiert hat. Ja? Okay. Und da fehlen, das sagt er auch selber, da fehlen aktuell noch 20% locker. Und bevor der ein ernsthafter Kandidat wird für einen Startelf-Einsatz, ja, er wird mit Sicherheit im Kader sein, er wird auch mit Sicherheit das ein oder andere reinkommen und die Zeiten werden sich auch verlängern. Aber ein Startelf-Kandidat würde ich mal vorsichtig vielleicht Anfang April oder so einschätzen, wenn er fit bleibt und keine Rückschläge hat. Das, was man aber dennoch sieht, ist halt, also natürlich mit allem ausgestattet, was du brauchst. Er hat den Speed, er hat die Übersicht, er hat was für so schnelle Spieler, finde ich, ein Qualitätsmerkmal ist. Er hat mit Ball am Fuß ständig den Kopf oben. Ja, es gibt viele, die wenn sie einen Ball haben, hier Kopf nach unten, Scheuklappen auf und wo ist die Auslinie? Oder wo ist die Torauslinie? Erstmal Gas geben und nichts weiter. Und das ist bei ihm halt nicht der Fall. Er hat eine sehr gute Spielübersicht, versucht immer wieder sein Umfeld, sein direktes Umfeld, das Dreieck, in dem er spielt, mit einzubinden. Und hat sich im Trainingslager sehr, sehr gut mit dem Kollegen Mané verstanden, sowohl persönlich als auch auf dem Platz, fand ich. Die haben gegen Duisburg, glaube ich, die erste Halbzeit zusammen gespielt. Und zwar Mané in der Viererreihe innen. Das wird auch unter Wolf, zumindest seine Aussage, wird das wohl auch so bleiben, dass er Mané eher innen sieht. Und das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Fehlte natürlich so ein bisschen noch Zielstrebigkeit und so weiter, aber die zwei können gut miteinander, das sieht man wirklich auf dem Platz. Ja. Und Krikic, also es gibt ja immer diese nette Frage, wer war der Gewinner der Vorbereitung? Für mich war der Gewinner der Vorbereitung eigentlich der ganze Verein, respektive das komplette Team. Ja, und damit beziehe ich tatsächlich vom Sportchef bis zum Trainer, Funktionsteam, als auch natürlich die Spieler alle mit ein. Das kann ich aber nachher gerne nochmal anders ausführlicher erklären.
Wollte ich auch sagen, das schreit nach einer ausführlicheren Beschreibung, warum dem so ist. Also du musst da ja ziemlich Positives mitgenommen haben aus Portugal.
Ja, was heißt positiv? Schon mit der nötigen Vorsicht dabei. Man muss natürlich gucken, ob es jetzt auch wirklich so kommt. Ist ja logisch, ja. Aber also im Vergleich zu, ich habe ja nur zwei Trainingslager als Vergleich. Ich habe einmal Belek unter Kramny und ich habe Grassau unter Lukai. Und wenn ich diese drei Trainingslager vergleiche, dann hatte das jetzt in Portugal halt eine deutlich andere Qualität. Ja, das bezieht sich auf die Arbeit an sich, die gemacht wurde, sowohl vom Pensum her als auch vom Anspruch. Das bezieht sich darauf, wie der Trainer mit seiner Gruppe oder wie die Trainer mit ihrer Gruppe umgehen. Das bezieht sich darauf, wie die Gruppe untereinander miteinander umgeht. Also Grüppchenbildung hier ist logisch, ja, allein schon bei der Altersstruktur, die so ein Kader hat. Aber nichtsdestotrotz, man kann halt Grüppchen bilden oder man kann Grüppchen bilden. Ja? Und wenn man Grüppchen bildet, die eben eher weniger miteinander zu tun haben wollen, dann ist das für das Gesamtgefüge eher abträglich. Und das war halt nicht der Fall. Ja, hat man ganz gut gesehen, wenn die halt mal so einen halben Tag frei hatten, wer da mit wem unterwegs war und so weiter, wer da mit wem Zeit verbracht hat und so. Das war schon ganz gut. Und insgesamt gesehen, wie gesagt, deswegen auch der Sportdirektor mit einbezogen, es herrscht ein sehr, sehr guter Geist. Der ist einmal von viel Realitätssinn geprägt. Die wissen ganz genau, wo sie stehen und die sind unglaublich angezeigt, ob der letzten zwei Spiele, die sie da hatten vor den Weihnachtsferien.
Das hat man deutlich rausgehört, sowohl von Schindelmeister als auch von uns, das haben sie noch nicht verpackt.
Ja, sie sind gleichzeitig verdammt ambitioniert, sie sind unglaublich ehrgeizig, sie machen ich habe selten Menschen gesehen, die ja relativ kurzen Bezug erst zum Verein haben, die da unten arbeiten, in egal welcher Position, die so viel investieren. Ja, die so viel von sich selbst geben, die das mit so viel Hingabe machen. Und insofern, das ist eigentlich absolut positiv. Das kann man gar nicht anders werten, finde ich. Ja, deswegen ist das Gesamtkonstrukt Mannschaft plus Führung, finde ich, der Gewinner der Vorbereitung. Ansonsten, und deswegen habe ich so eingeleitet, also ansonsten muss man sich, wenn man einen rauspicken möchte, muss man ganz klar Grigic nennen. Ja?
Okay.
Denn das ist eben so, dass auch schon in der Vorrunde, so schon Mitte, also kurz nachdem der Wolf hier war, so nach vier Wochen hat er gesagt, ich würde ihn gern mal bringen. Ja? Ich würde ihn wirklich gerne mal sehen. Hat es aber aus Gründen der Stabilität willen das nicht getan. Ja? Er hat gesagt, ich spiele eben lieber mit Zimbo, Hosogai oder je nachdem wer fit und Gentner. Weil ich da eben ganz genau weiß, was ich bekomme. Vom Zimbo bekommst du unglaublichen Einsatz. Der Typ, das ist ein Rasenmäher. Ja? Der frisst Kilometer, der frisst Zweikämpfe, der will und will. Der weiß natürlich aber auch, dass als Trainer weißt du natürlich auch, beim Zimbo hast du halt keinen Kopf oben oder zu wenig Kopf oben. Du hast zu wenig Präzision im Passspiel. Du hast zu wenig Gefühl fürs Spiel. Wie muss ich jetzt was tun? Muss er jetzt steil kommen, der Ball, oder muss ich klatschen lassen? Diese Dinge sind beim Zimmermann, der ist natürlich auch erst 24, muss man halt auch mal sehen, ja, der ist erst 24. Das ist halt noch nicht so vorhanden bei ihm, beziehungsweise das nicht so ausgeprägt. Beim Grigic war es eben so, ihm war es zu riskant, den ohne jegliche Spielpraxis, deswegen wurde er ja so oft beim VfB 2 eingesetzt, da gleich reinzuwerfen für 90 Minuten. Das werden wir jetzt sehen, bin ich ziemlich sicher, dass der gegen Pauli startet. Und entweder, wenn er defensiv die Variante will, wird er neben Gentner starten in der Viererreihe oder er wird eben als alleiniger Sechser vor der Abwehr spielen und zwischen den beiden Reihen. Und ja, da merkst du einfach, der hat einen riesen Sprung gemacht, der hat nie aufgegeben, immer sehr gut trainiert. Auch schon hier in Stuttgart, noch bevor es nach Portugal ging, sehr, sehr gut trainiert, sehr gut gearbeitet, hat die Übersicht, hat den Touch, hat dieses lässige. Ich sehe so einen Spieler natürlich auch gerne, das muss ich auch
zugeben. Man hört es fast nicht raus.
Der hat halt ein bisschen Eleganz und so weiter. Was bei ihm ein bisschen abgeht, ist die Zweikampfkarte. Da kann er noch ein bisschen dreckiger unterwegs sein, gerne. Aber er hat die Übersicht, er hat das Passspiel, er hat das Auge. Deswegen glaube ich ziemlich, also bin mir sicher, dass er anfangen wird gegen Pauli. Ja, und insgesamt, wie gesagt, einfach einen richtig guten Job gemacht im Vergleich zu dem, wie er eben hier ankam und als 19 oder jetzt glaube ich jetzt knapp 20 oder so Spieler natürlich auch noch in der Entwicklung ohne Ende begriffen.
Wir haben uns jetzt über die Herren Green und Grigic unterhalten. Vielleicht auch noch, vorhin haben wir auch über Zugänge gesprochen. Thema Abgänge sind ja auch ein paar gegangen. Meiner Meinung nach wirklich niemand da, wo man jetzt groß hinterher weinen müsste. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst, Philipp, aber ich glaube, da ist keiner, der uns wirklich wehtut.
Nein, und deswegen haben sie auch bewusst diese hohe Zahl gewählt, also verhältnismäßig hohe Zahl. Ja. Sie haben jetzt den Kader quasi auf 22 Feldspieler reduziert. Das hat vor allem Schindelmeister in den Gesprächen auch immer wieder zum Thema gemacht und auch begründet, auch gut begründet, meiner Ansicht nach. Ja. Also so war seine Argumentation, du kannst aus einem Kader eben in zweierlei Hinsicht Qualität oder mehr Qualität rausholen, ja, mehr Leistung rauskitzeln. Das eine ist eben, du gehst über die Konkurrenzsituation in Form der Masse, ja, dass einfach viele da sind, die wo dann auch viele Positionen offen sind und Kämpfe da sind. Und das ist aber mit den finanziellen Mitteln des VfB Stuttgart nicht so ganz einfach, noch dazu als Zweitligist. Und die andere Option ist eben die, du begrenzt deinen Kader absichtlich, nimmst quasi Füllmaterial raus, was auch wieder die Trainingsqualität erhöht. Ja, und die ist letztlich dafür entscheidend, wie das Team am Wochenende auftritt. Und insofern kann ich das schon verstehen, dass sie so viele abgegeben haben.
Thema Füllmaterial finde ich ist eigentlich ganz gut. Ich meine, letztens oft kam es einem so vor, dann hieß es ja, okay, ist schwierig und dann verpflichtet man am Ende noch irgendjemand, der ihm halt doch nicht wieder weiterhilft. Und da zu sagen, nö, das, also machen wir einfach das, nicht, weil es bringt nichts. Nachher haben wir wieder nur jemanden, den wir mitschleifen oder ein halbes Jahr später eh wieder rauskicken müssen. Damit kommst du ja nicht wirklich weiter. Und ich denke, das Ziel ist klar, dass erreicht werden soll. Und es geht nur, wenn du wirklich die Jungs hast, die da auch das Ziel alle mitverfolgen. Und deswegen waren, denke ich, halt auch die rausgeflogen sind, also verkauft oder ausgeliehen worden sind, war einfach die, wo man gesagt hat, okay, die helfen uns letztendlich beim Erreichen vom Ziel einfach nicht weiter.
Ja, also wie gesagt, man hat keinen weggeschickt. Also man hat keinen wirklich proaktiv weggeschickt, das definitiv nicht. Man hat aber eben auch klare Gespräche geführt, wo es über Perspektiven ging und dann haben eben, es gehören immer drei Parteien dazu in so einem Fall, dann haben eben dann alle drei Parteien gesagt, okay, das ist so der bessere Weg und insofern ist das absolut okay und ich verstehe auch, wenn Schindelmeister sagt, dass also wir gehen notfalls mit diesem Kader in die Rückrunde. Da haben wir eben 22 Feld und drei Torspieler und oder Torhüter oder was immer man mittlerweile dazu sagen darf oder soll. Und das reicht uns, weil wir in der Lage sind, mit diesem Kader aufzusteigen. Da hat der, könnt ihr euch noch erinnern, der Schindelmeister im Sommer das Gegenteil gesagt, als er kam.
Ja klar, da hat er gesagt, das geht nicht, mit dem Kader steigst du nicht auf.
Jetzt wurden eben die entsprechenden Schritte getan, Stellschrauben gedreht, wie auch immer, Phrasenschwein, Olé. Und das scheint jetzt für alle so okay zu sein. Und ich persönlich glaube, nach dem, was ich da jetzt gesehen habe die letzten Tage, auch dass das so kommen kann, ja, dass die Schritte, die eingeleitet wurden, eben dazu führen, dass die Mannschaft momentan als Ganzes sehr, sehr, sehr griffig unterwegs ist in den Einheiten. Die sind also wirklich, die wurden echt getriezt, ganz ehrlich. Ja, also wenn ich das vergleiche mit dem, was Luke hat machen lassen, also dann oder andersrum, hätte man im Sommer so trainiert, hätten wir nicht nur 32 Punkte geholt mit dieser Truppe in dieser Liga. Dann hättest du wirklich dominiert.
Also dieses konditionelle Probleme, was ja auch Wolf so ein bisschen angesprochen hat, war wohl dann wirklich ein Thema, auch aus deiner Sicht.
Ja, aber es ist nicht nur das kleinere Thema. Das sind alles Profisportler. Die haben alle die entsprechende Grundfitness-Voraussetzungen, die man braucht, um diese Liga entsprechend zu spielen. Ging es eher darum, Lösungen zu haben. Ja? Lösungen dafür, wie ein Gegner mich bespielt, Lösungen dafür, wie ich spielen möchte, Lösungen dafür, wie ich Situationen auflöse und zum Erfolg führe. All diese Dinge, die bringt halt der Wolf mit rein. Das ist eine unglaubliche Akribie, wenn man ihn auf dem Platz sieht. Also die hatten Einheiten, da standen die Hälfte der Zeit, weil er halt ständig und teilweise nach Sekunden unterbrochen hat, Leute verschoben, jedem genau erklärt, notfalls auf zwei Sprachen, wie und was und tralala, er sich das vorstellt. Und da dadurch kriegt die Mannschaft ein anderes Rüstzeug an die Hand. Ja, das hatte sie eben vorher nicht. Wenn ich eine Vorbereitung mache, bin 10 Tage am Kicken und lasse halt nur in verschiedenen Spielformen kicken, dann, jo, dann kann halt einfach auch nicht so viel bei rumkommen.
Ne? Ich meine, das war ja generell so ein Problem, was ich einfach, fand ich, schon viele Jahre jetzt beim VfB durchgezogen hat. Das war irgendwie, jeder Trainer hatte so eigentlich sein System und dann das spiele ich und Gegner ist mir egal, wie es gerade läuft, ist mir egal und die Leute, die gerade fit sind oder nicht, ist mir auch egal, ich spiele so. Und bei ihm hat man schon, bei Wolf hat man einfach das Gefühl, dass er mehr variiert oder es auch während dem Spiel auf den Gegner anpasst und das ist ein, fand ich eine Entwicklung, die ich in der Hinrunde schon sehr positiv fand. Und wenn das jetzt natürlich, ich meine, jetzt hat er zum ersten Mal eine komplette Vorbereitung, das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du aus, ich übernehme eine Mannschaft, die irgendwie, ja, was war's, 5. Spieltag war's?
Doch, ja.
5. Spieltag.
Ja, sowas, genau. Ja, ja.
Da übernehme ich eine Mannschaft mitten in der Saison, die eher nicht so gut dasteht, wo es an diversem hapert und dann kann ich eine komplette Vorbereitung gehen. Insofern bin ich auch, ich persönlich total gespannt, wie jetzt das Auftreten gegen Pauli daheim gegen Düsseldorf einfach sein wird, also was sich da tun wird, also wie sie auftreten also werden.
Du wirst in diesem Punkt, darfst du auch sein, du wirst in diesem Punkt auch nochmal eine Entwicklung sehen. Ja, der hat jetzt als er angefangen hat, hat er eben, war er sehr darauf bedacht, Strukturen nicht allzu sehr anzutasten erstmal, ja, und dann auch sich taktisch als auch vom System her teils stark am Gegner anzurichten, auszurichten. Er sagt dann auch immer, wir müssen eben schauen, welche Themen der Gegner uns anbietet. Das wirst du auch weiterhin sehen. Du wirst auch weiterhin sehen, dass er sehr genau schaut, auf den Gegner schaut. Aber er wird sich davon ein bisschen wegentwickeln, dahingehend, dass er eben sagt, wir haben jetzt ein klares System. Das wird das 4-1-4-1 sein. Das wird das sein, was du die Rückrunde sehen wirst. Natürlich ab und zu mal angepasst, minimal, je nach Gegner. Aber eben nicht mehr so stark, sondern man wird versuchen, den Gegner eher über die taktische Ausrichtung jetzt anzupacken und zu bespielen. Und da hat man deutlich gesehen, dass er eben vieles neu gemacht haben. Das war sehr varianten, was da gezeigt wurde. Da ging es einmal darum, also Aufbauspiel war generell in der ganzen Zeit sehr, sehr, sehr großer Fokus, deswegen auch mein Ausflug zu Langerak vorher, der da halt eine Rolle spielt. Du hast sehr viel gesehen mit Seitenüberladung, ja, dass man bewusst eine Seite überlädt, um dann mit Diagonalbällen zu arbeiten. Du hast dann wiederum gesehen, dass man es eher aus dem Zentrum raus versucht, um dann mit den schnellen Außenspielern zu arbeiten. Eben auch, und in dem Fall auch mit den beiden Außenverteidigern, die sehr hoch unterwegs waren. Und ja, da wird es variantenreicher werden und es wird mehr darauf hinauslaufen, dass man versucht, den Gegner eher so ein bisschen sein Ding aufzudrücken. Ja, dazu spielt auch eine Rolle, dass er deutlich mehr Varianten oder Variablen hat, mit denen er arbeiten kann. Er hat jetzt für die Viererreihe, für die Offensive, hat er unglaublich viele Optionen. Ja. Werner, Green, der neue, natürlich Asano, Mané, du kannst Mané ganz außen bringen, du kannst sie nach innen reinziehen, du kannst defensiv die Viererreihe interpretieren, indem du eben da Grigic und Gentner hinstellst und dahinter noch einen Abräumer und. Also da wird man versuchen, denke ich, deutlich mehr dominant auf diese Art auszustrahlen. Ob es dann wirklich auch so kommt, also dass sie dann wirklich die Mannschaft mal beherrschen, wie es in der Vorrunde manchmal, aber selten der Fall war, das wird sich zeigen.
Das ist ganz klar. Du hast einen Spieler angesprochen, da wo ich auch so generell, wo mich ein bisschen interessiert hat, wie er im Trainingslager, wie er sich so präsentiert hat, ist Werner. Ich meine, der es war ja Verletzung, war familiär, war ja jetzt wirklich sein Start in Stuttgart alles andere als gut für ihn. Denkst du, der wird eine Rolle in der Rückrunde spielen? Also rein?
Ja. Ja, wird er. Er wird, es ist, also du merkst einfach, wenn eine Mannschaft selbst in Training spielt, dass eine Mannschaft anders spielt, wenn der auf dem Platz ist, weil er unglaublich abgezockt ist, weil er unglaublich erfahren ist, weil er in der Lage ist, mit seinem Dreieck gut zu interagieren, als auch halt wirklich eine ganze Mannschaft entsprechend ich will nicht sagen führen, das wäre vielleicht zu viel, aber ihr schon Richtung zu geben. Davon werden alle profitieren. Er ist fit. Er macht auch, also auch im persönlichen Gespräch, er macht auch nicht den Eindruck, dass er noch so schlimm und grausam das war, dass er noch sehr an der Geschichte ja zu knabbern hat, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, er kann mittlerweile das sehr, sehr gut auch eher in Leistungen projizieren, diese Trauer. Und das
wäre ihm zu wünschen, also wirklich.
Ja, also ich denke, dass man da ihn sehen will. Er hat jetzt kann links wie rechts. Das ist auch nicht unwichtig. Man hat ihn in den Trainingsspielen auch mal hinten verteidigen sehen, auch möglich. Er hat gegen, wie hieß die Truppe da, Lausanne Sport, sämtliche Standardsituationen ausgeführt. Okay. Bis auf ein, zwei Freistöße, ansonsten alle Ecken und auch ein Großteil der Freistöße. Ja, also da erwarte ich einfach, dass er jetzt so wie Neuzugang eigentlich fast darstellt. Ja? Und das ist auch der Punkt, was mich so sicher macht, dass die Mannschaft aufsteigen wird, weil du im Vergleich zu allen anderen Gegnern in dieser Liga dein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hast. Teilweise nicht mal annähernd. Also alle anderen, wenn ich mir anschaue, Braunschweig, selbst Hannover, die spielen am Limit. Da ist nicht mehr viel drin. Der VfB hat alleine durch Green, Gicek, Werner kriegt er so viel Drive in der Offensive. Du hast da einfach noch eine unglaubliche Breite auf der Bank mittlerweile auch. Sowohl, ja, also auch qualitativ. Insofern denke ich, dass insgesamt hinten raus für den VfB schon laufen wird. Aber da nehme ich, glaube ich, ein bisschen was voraus.
Nö, das passt schon. Gerade Ginczek ist auch noch so ein Punkt. Ich meine, du hast ihn im Training gesehen, du hast ihn bei den Testspielen gesehen. Du kennst ihn sozusagen auch schon, als er fit war. Wie denkst du, wie weit ist er? Also ist er so, dass er von Anfang an schon eine Option ist, oder ist das noch zu früh für ihn?
Das hätte er gerne.
Das merkst
du wirklich, also der scharrt mit den Hufen, unglaublich. Ja, es lässt es jetzt auch in den Gesprächen, also es vergeht kein Gespräch, wo er sagt, ich stelle mir ja schon vor, eigentlich bald zu starten, und ich könnte ja schon eher mal jetzt langsam mehr Spielzeit vertragen und so weiter. Also der ist richtig heiß. Insgesamt zu seinem, ja, ich irgendwo zwischen 85-90% würde ich das mal ansiedeln, wenn man das so eingrenzen möchte, was seine Leistungsfähigkeit angeht. Da ist schon noch mal was drin. Fehlt einfach auch, das geht nur über Spiele, also über Minuten, ja, was da jetzt noch fehlt. Also so die Grundvoraussetzung körperlich, tipptopp, alles kein Problem. Der hat den Speed, der hat den Körper, der hat die Spritzigkeit.
Er kann LKW-Reifen, Traktorreifen.
So sieht's aus, er kann LKW-Reifen durch Hotel-Parkanlagen wuchten. Nein, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist definitiv alles wieder da. Fast sogar ein bisschen zu viel. Also er ist schon ganz schöne Kiste. Kann oft sein, dass bei manchen gerade großgewachsenen Athleten ist es oft so, dass zu viel Muskelmasse hinderlich ist. Aber da vertraue ich dem Herrn Schiffers, der wird das schon gut machen, der Athletikcoach. Und insofern, nein, aber Starter dauert noch. Und dann hat Herodde natürlich auch einen Bonus durch die Tore.
Ganz klar.
Und was du eben nicht sehen wirst, zumindest nicht als Startformation unter Hannes Wolf in dieser Rückrunde, ist ein 4-4-2. Ja, das ist anscheinend so weit weg von allem Denkbaren, dass man das, glaube ich, nicht sehen wird. Wenn es dann mal irgendwie brennt, du musst einen Rückstand hinterherlaufen oder sowas, dann letzte halbe Stunde mal, das ist denkbar, aber so anfangen wird er, glaube ich, nicht.
Aber es kann ja auch ein Vorteil also für ihn einfach sein. Er hat jetzt nicht den Druck, dass alles auf ihn, auf seinen Schultern lädt, dass der VfB aufsteigt. Sie haben eben mit Torotte einen guten Stürmer, ja, und klar, der den Ehrgeiz. Aber es ist, auch wenn er dann reinkommt, man hat die Luxussituation, dass man nicht komplett auf ihn angewiesen ist. In der Situation, wo es jetzt dann in die heiße Phase geht, die nächsten 17 Spiele.
Das ist sowohl für den Verein, ist das Thema, genau, und auch für den Spieler selbst. Das ist nicht unwichtig. Wenn du natürlich, also wenn das Gespräch zum Beispiel kommt auf das 1860-Spiel, da hat er jetzt noch Tränen in den Augen, wenn er sich daran, also das ist wirklich, das bedeutet ihm unglaublich viel. Ja. Diese Reaktion, die es damals gab bei seiner Einwechslung, als er vom Warmlauf-Areal zur Bank sprintet und das ganze Stadion hebt ab quasi.
Da hat er uns auch, wo wir beim VfB Kabinenfest waren, hat er da auch von sich aus gleich erzählt. Ja, ja. Oder das heißt, er tut er in jedem Interview wirklich erzählen und kann ihm wirklich auch einen Push gegeben haben. Noch eine andere Frage, die ich habe. Es war jetzt die letzten Jahre öfters Problem, dass irgendwann die Mannschaft nicht mehr hinter dem Trainer stand, dass irgendwelche Querelen von irgendwelchen Spielern gab. Jetzt gerade in der Presse war ja erst Niedermeyer und Harnik, auch mannschaftsintern. Glaubst du, dass sich das jetzt so geändert hat, vielleicht auch mit den paar Wechseln, dass man da jetzt mal das nicht befürchten muss, falls es jetzt vielleicht auch mal ein, zwei Spiele noch mal schlechter läuft in der Rückrunde?
Das hatte ich ja vorher schon mal zumindest so zwischen den Zeilen erwähnt, als es um die Gruppe im Trainingslager ging. Das wirst du, glaube ich, nicht sehen. Droht momentan nicht. Ich würde es aber auch nicht an den abgegebenen Spielern festmachen wollen. Im Gegenteil, die alle hier haben sich sehr, sehr gut verhalten. Da ist definitiv durch den gegebenen Umbruch, der durch den Abstieg und die Spieler habt ihr vorher selbst genannt, die da gekommen sind, alle, der sich da ergeben hat, ist eine neue Hierarchie gewachsen. Und diese Hierarchie ist natürlich klar. Hat Ränge, klar, aber es ist nicht so, das sieht man auch wirklich an der Freizeitgestaltung zum Beispiel, der Jungs, wer mit wem und so weiter, es ist nicht so, dass da gegeneinander geschafft wird oder es irgendwelche Eitelkeiten gibt. Was du sehen wirst, ist, wenn im Sommer dann der Fall eintritt, den sich niemand wünscht und der Verein steigt eben nicht auf, dann wirst du natürlich, das ist aber vollkommen logisch, wir reden hier vom Profisport, das ist auch legitim, dann wirst du sehen, wie sich einige umorientieren werden. Und dann wirst du diese Qualität, die du aktuell im Kader hast, nur schwer wieder mit Neuzugängen reinholen können.
Gerade noch, das ist auch so mit Trainingslager dann, und da haben eigentlich auch die meisten durch, das war eine Frage, die kam noch rein. Mein Großkreuz hast du ja schon gesagt, der hat Gas gegeben und ein Spieler, von dem wir jetzt noch gar nichts hatten, auch vielleicht ein Thema eher nicht so positiv aufgefallen ist der liebe Alexandru Maxim. Wie war der so oder wie hat sich der für dich im Trainingslager präsentiert? Weil der ist ja schon so ein Kandidat und da gibt es echt sehr geteilte, oder die Meinungen sind sehr geteilt zu ihm. Einerseits wirft man ihn natürlich vor, so ein bisschen den mangelnden Einsatz und das Engagement, und es gab die Gerüchte, dass er weggeht. Was waren deine Eindrücke von ihm im Trainingslager?
Also was den Einsatz angeht, kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Generell, also Alexandru Maxim ist ein absoluter Vollprofi. Punkt. Ja, das ist ein Spieler mit der nötigen internationalen Erfahrung, der ein gewisses Alter hat, der auch schon die ein oder andere Station hinter sich hat. Das ist ein Vollprofi und so verhält er sich. Ja, also das heißt, da wird nicht aufbegehrt, da wird nicht gemotzt, da wird nicht abgewunken, da wird in den Einheiten das, was gefordert ist, wird Vollgas gegeben. Ja, also so, dass man, dass er wirklich teilweise dann auch an die Grenzen geht, wie jeder andere auch. Insofern, da sind die alle schon ihrer selbst willen entsprechend professionell unterwegs. Was insgesamt, wenn man es jetzt so sieht, wie er trainiert hat und wie er auch in den Spielen war, muss ich sagen, hat er das ziemlich gut gemacht. Er war meistens in der Mannschaft, die das breitere Mittelfeld hatte, im Sinne von, dass man halt, zum Beispiel also mit dem Trainingsspiel, zum Beispiel, er war sehr, sehr oft mit Özcan in der Mannschaft, was ja sehr ähnliche Spielertypen sind. Und das hat er. Das hat er eigentlich trotzdem ganz gut gelöst, hat die anderen mitgenommen, hat auch deutlich mehr Vertikales in seinen Aktionen. Ja. Dreht weniger Kreisel, lässt weniger klatschen, verzögert weniger, sondern versucht das, was Wolf fordert, eben schnell nach vorne. Ja. Egal wie, ob das jetzt mit einem Diagonalball ist oder mit einem Pass in die Schnittstelle oder wenn es einfach nur darum geht, schnell wieder den Ball abzugeben, wenn man nur eine Durchgangsstation ist im Aufbauspiel. Ja, dann war bei Maxim halt oftmals zu sehen, dass er halt auch den dritten, manchmal auch den vierten Kontakt genommen hat, obwohl er es gar nicht braucht. Ja, sondern er hätte eigentlich auch mit einem oder mit zwei Kontakten weiterspielen können. Und das ist weg. Das heißt, der hat schon sehr deutlich gesagt, komm und setz es auch um, was man von ihm erwartet. Was man rausnehmen muss, ist das letzte Spiel gegen Lausanne, da war er nicht gut. Da waren aber auch andere nicht gut, was maßgeblich damit zusammenhing, dass die vorher trainiert haben, wie die Ochsen.
Sagen, du bist ja am Ende von, ja. Da bist ja am Ende von so einer Trainingswoche, also, da ist dann auch
da ein bisschen der Saft. Genau, da war insgesamt wenig Spritzigkeit zu bemerken. Und er hat auch von den Schweizern, ich glaube, ist wie so oft in der Liga ja auch, ich glaube, keiner hat öfter auch Colts bekommen als Maxim in den 45 Minuten auf dem Platz. Was wiederum damit zusammenhängt, dass wenn er eben nicht so spritzig ist, dann kommt es wieder mit den 3-4 Kontakten und ich drehe mal noch eine Runde und so weiter. Ja? Und das sind dann auch oft die Aktionen, weswegen er insgesamt nicht so viel spielt, weil der Trainer eben sagt, der ruht sich mir dann auf diesem schönen, mein Gott, da hat er einen Ball durch die Hosenträger gelegt oder er hat mit einer schönen Pirouette zwei Mann abgeschüttelt, aber letztlich war es nicht zielführend. Ja, und darauf ruht sich Maxim halt sehr, sehr gerne manchmal aus. Schöne Aktion gewesen, sah top aus, ja, Ball gestreichelt und einen noch blöd aussehen lassen. Und dann kommt aber halt dieses Vertikale geht halt drauf dabei und das ist das, was viele Trainer an ihm bemängeln und auch Wolf schon in aller Deutlichkeit so gesagt hat. Wenn auch nicht öffentlich, aber ja.
Also du meinst, oder Gefühl höre ich da so ein bisschen raus, in der Rückrunde wird man ihn definitiv wieder sehen, logischerweise, oder öfters auch sehen, und das Gefühl sagt dir, dass er sich besser zeigen wird.
Na, ich denke, es wird schwer für ihn, mehr als diese 30, 35 Minuten zu bekommen, wenn die anderen gut funktionieren. Aber du wirst einen zielstrebigen Maxim sehen. Und du wirst einen Maxim sehen, der sich bis zum Schluss der Saison und dann dem sich anbahnenden Wechsel absolut professionell verhält.
Aber du denkst tendenziell, dass seine Zeit eher zu Ende gehen wird, dann spätestens.
Der wird im Sommer wechseln. Also da würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber ich würde doch schon mal sehr davon ausgehen, dass der im Sommer wechselt. Ja. Okay. Auch weil er jetzt in ein Alter kommt, wo er eben sagt, ich möchte jetzt in der Mannschaft eine andere Rolle einnehmen. Ich bin kein Einwechselspieler mehr. Ich kann eine Mannschaft tragen. Und das kann mit Sicherheit auch. Halt nicht den VfB Stuttgart. Und auch relativ wenig andere Mannschaften in der ersten Liga, gehe ich mal von aus. Ja. Und deswegen wird es halt auf den Wechsel rauslaufen. Das ist aber auch in Ordnung. Ich meine, er ist dann wie gesagt,
da gewesen auch, kann man nichts sagen.
Genau, und hat sich nie inkorrekt verhalten. Das ist alles so stelle ich mir einen Profi vor. Ja. Das sind ja alles Arbeiter auf Zeit irgendwo. Diese One-Club-Man-Nummer, die kannst du ja abschminken, das gibt's nicht mehr. Das ist vorbei und die sind hier auf eine bestimmte Zeit und es geht im Endeffekt darum, wie sie sich gegenüber dem Club verhalten. Ist die Identifikation gegeben, dann ist das alles legitim und finde ich in Ordnung. Wenn die eben nicht gegeben ist und man kokettiert tralalala, dann ja, das ist Söldner sind sie alle, jeder Sportler, egal in welcher Sportart, der einem Arbeitgeber auf Zeit seine Leistung zum höchstmöglichen Preis anbietet, ist irgendwo ein Söldner. Ja, es ist einfach so. Aber wie interpretiere ich das? Ja, deswegen finde ich zum Beispiel, ich persönlich, unabhängig jetzt mal von der sportlichen Situation, die Höhen und Tiefen hatte, finde ich es persönlich immer schade, wie mit Martin Hanek umgegangen wird in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, wie der so mittlerweile rumkommt, weil der Mann hat sich hier diese 6 Jahre, die er da absolut nicht zu Schulden kommen, und hat immer alles gegeben im Bereich seines Möglichen, hat sich gegenüber dem Arbeitgeber, der Mannschaft, dem Verein korrekt verhalten. Das finde ich ein bisschen schwierig dann wieder, aber ist mein Ding. Vielleicht liege ich damit auf falsch.
Ja gut, da kam ja jetzt, ich meine, wir brauchen die letzte Saison jetzt nicht nochmal aufarbeiten, da kam jetzt so ein bisschen wieder die Sachen mit Niedermeyer und Hanek, dass die der Mannschaft halt vielleicht doch auch nicht so gut getan haben, inwieweit es stimmt, wie weit es war. Ja. Ist mal alles dahingestellt. Sein Einsatz hat gestimmt, großteils in meiner letzten Saison wirklich nicht mehr. Also da finde ich, da hat es schon stark nachgelassen. Aber wie gesagt, letzte Saison, lassen wir mal letzte Saison sein. Das ist, glaube ich, das Thema ist durch.
Ja, ich würde es auch nicht wieder aufholen, weil ich mache mir einen Martin Harnik Brustring-Talk und das.
Und wir sind in 3 Stunden noch nicht fertig.
Richtig.
Genau. Dann lass uns doch mal so ein bisschen generell auf die zweite Liga kommen. Ich meine, wir alle sind in einem Alter, dass wir das letzte Mal zweite Liga nicht miterlebt haben. Also rein geburtstechnisch ging es irgendwie, glaube ich, aber da war ich noch nicht aufnahmefähig. Das heißt, das erste Mal für mich zweite Liga, das erste Mal für euch zweite Liga. Und es ist natürlich so, nach einem halben Jahr kann man auch schon mal sagen, wie fühlt sich's an, wie war's? Also für mich war natürlich, wenn ich mal die letzten Jahre zurückblicke, da haben wir einfach immer mehr verloren wie gewonnen. Und so gesehen war rein mal von den Erfolgserlebnissen, war die Saison natürlich ganz angenehm, weil du hast auf einmal wieder Spiele gewonnen. Hast natürlich auch ein paar ordentlich verloren, aber generell hast du einfach ein paar mehr Spiele gewonnen und das hat sich schon mal eigentlich wieder ganz gut angefühlt. So gesehen fand ich die zweite Liga, jetzt mal rein auf die Erfolgserlebnisse gemünzt, fand ich sie eigentlich ganz okay. Ich weiß nicht, wie habt ihr so das erste halbe Jahr in eurem Leben zweite Liga erlebt?
Da lasse ich Jasmin gerne den Vortritt.
Ich weiß nicht, bis die Eingewöhnung sich irgendwann mal eingestellt hat, bis man wusste, wann welche Anstoßzeiten sind, weil ehrlich gesagt hat sich mich davor nie mit beschäftigt. Überraschend gut, weil die letzte Saison am Ende habe ich es mir einfach nicht vorstellen können. Irgendwie war das wie der Untergang, aber man hat sich mit zurechtgefunden. Es macht Spaß, und jetzt so die Spiele anzuschauen, größtenteils mit Erfolgen, was die letzten Jahre es ja nicht so gab. Keine Ahnung, ob wir auch in der ersten Liga einen Wolfsburg bekommen hätten, weiß man nie, wie das sonst gelaufen wäre. Ja, überraschend gut, aber trotzdem würde ich mir wünschen und hoffen, dass dann der Aufstieg bald kommt und man dann doch wieder in der ersten Liga spielt, obwohl ich sie ehrlich gesagt nicht wirklich vermisse. Ich habe jetzt Freitag das dritte Spiel in der ersten Liga oder so gesehen, weil es einfach, keine Ahnung, irgendwie auch 15:30 samstags hatte ich jetzt viele andere Sachen zu tun und habe es nicht wirklich vermisst, aber trotzdem würde ich mich wieder freuen, wenn wir dann wieder gegen Dortmund, Bayern, München, Schalke und so spielen.
Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg.
Ja, das wollte ich jetzt gerade ausblenden. Danke. Ja, das war auch mein so.
Ich weiß gar nicht, was ihr gegen Leipzig habt, aber naja. Können wir vielleicht nachher noch einen Tag drüber sprechen. Ich bin extrem zwiegespalten, was das angeht, was die Frage auch angeht. Also für mich war Augsburg das Spiel oder Niedermayer über diesen Ball haut und dann das ganze Verhalten und so. Da hatte ich abgeschlossen mit der ersten Liga. Insofern, bin ich da ganz gut. Der Übergang war jetzt nicht irgendwie tragisch, sondern ich habe mich eher darauf konzentriert, also rein wirklich auf die Arbeit bezogen. Wie gehen wir damit um? Was lässt sich dadurch vielleicht Neues entwickeln? Da darf ich den lieben Daniel 0711 JMO2 zitieren. Eine Niederlage kann immer auch eine Chance sein. Ja, ein Abstieg genauso. Das hat dem Verein sichtlich gut getan. Man ist zu gewissen Entscheidungen genötigt worden, hat die dann stringent durchgezogen. Da auch die Bayern kommen da zu schlecht weg. Die Herren Heim und Röttgermann haben einen sehr guten Job gemacht im Sommer. Aufsichtsrat hin oder her, der Schäfer polarisiert, das ist eine andere Geschichte. Und das hat selbst vielleicht auch wenn Luhukay nochmal ein Icing on the Cake war, aber das hat zu insgesamt sehr guten Personalentscheidungen geführt und hat dem Verein sichtlich gut getan, auch was seine Eigenwahrnehmung angeht. Ja, dass man, also ich finde da unten die Leute, egal mit wem du dich unterhältst, ob das jetzt ein führender Mitarbeiter ist oder ein leitender Mitarbeiter, sie sind alle mit dem nötigen Realismus gesegnet und mit dem Understatement, dass sich in dieser Situation, in der sie sind, geziemt. Das ist definitiv gut für den Verein. Ebenso gut auch für die Fans. Also hey, Mann, ich war jetzt fast alle Auswärtsspiele auch beruflich unterwegs. Das ist schon natürlich so ein bisschen Folklore-Faktor, aber es ist schon einfach stark. Ja. So Spiele wie gegen Union Berlin oder selbst in Heidenheim, dieses keine Ahnung, gallische Dorf auf dem Berg da. Ja. Also jetzt St. Pauli, das ist natürlich schon nice, auch für die Fans. Was dagegen halt, also was mich persönlich einfach stört, das ist so teilweise grottiger Fußball gespielt, das ist wirklich schlecht, also wirklich, wirklich schlechter Fußball, ja. Wo du denkst, so um Himmels Willen, ey, also manchmal meinst du sogar, ja, redest du dir ein, trainier mich mal ein Jahr lang, dann komme ich in eine ordentliche Verfassung und könnte das auch noch da spielen, ja, es ist schon ein bisschen bitter teilweise, ja, so,
die Unterschiede zwischen Bundesliga und zweiter Liga sind halt schon groß.
Eklatant, Martin.
Und dann vor allem dann noch zwischen zweiter Liga oben
in
der noch zweiten Liga. Also echt nichts gegen eine Mannschaft wie Erzgebirge Aue. Aber wenn du siehst, was die da, ich meine, die hatten ja ihre Chancen, ja.
Also wir da Aue war die klar bessere Mannschaft über 90 Minuten. Das muss man einfach so sehen. Die haben vom Spielerischen her, von ihrer Anlage her, war das die bessere Mannschaft. Aber sie haben halt nichts gemacht damit. Was sie
dann halt draus machen. Also sowas fällt halt einfach auf. Und dann hast du halt, wenn du dann halt die Qualität hast, die VfB aktuell in der Saison hat, dann gewinnst du halt zum Glück trotzdem nochmal auch so ein Spiel. Und jetzt auch ein Punkt, den du gerade gesagt hast, dass gute Entscheidungen getroffen worden sind. Wie gut sie waren, wird man dann auch natürlich im Laufe der Zeit sehen. Die wären, oder einige Sachen wären mit Sicherheit in der Bundesliga so, also wären wir in der Bundesliga geblieben, so nicht entschieden worden. Und ich denke auch, wir hätten keinen Trainer Hannes Wolf, wir hätten keinen Sportdirektor
Natürlich.
Herrn Schindelmeiser.
Natürlich und, nicht.
Du hättest Baumgartl nicht so gesehen.
Du hättest übrigens auch keinen Herrn Dietrich. Hättest du auch nicht.
Richtig, ne? Auch. Und also deswegen, klar, also zu sagen, die zweite Liga hatte ihr die Möglichkeit gegeben oder eben diesen, sag mal, Neustart oder einfach ein paar Sachen zu machen. Das funktioniert aber wirklich auch nur, wenn du, also meiner Meinung nach, wenn du sehr schnell wieder aufsteigst. Weil sonst ist es auch alles meiner Meinung nach ziemlich schnell hinfällig, weil du hattest es vorhin schon angesprochen, wenn du nach dieser Saison nicht aufsteigst, werden einige Spieler gehen. Das heißt, du wirst einen Qualitätsverlust haben. Und ob du dann den Sprung wieder schaffst, also
ja,
ich sehe das schon noch. Prinzipiell ja, also vielleicht hat es dem Verein gut getan. Das hieß es ja immer früher, das tut dem Verein mal gut, wenn sie ein Jahr zweite Liga spielen. Du hast ja dummerweise nie die Garantie, dass es nur ein Jahr ist. Und ich glaube halt, also davon bin ich überzeugt, wenn das halt mehr als ein Jahr wird, dann ist es schon echt fraglich, ob die ganze Richtung, ob das alles so passt. Das muss ich dann erst noch beweisen. Also deswegen sehe ich es einfach als eklatant wichtig an, dass dieses Jahr der Aufstieg steht.
Aber auch da kommt wieder der von mir schon angesprochene Realismus zum Tragen. Die Verantwortlichen sehen das in aller Deutlichkeit und sie planen absolut zweigleisig. Ja. Und der Herr Dietrich hat in der Gesprächsrunde was sehr, sehr Erfrischendes gesagt in Herr Kutzak, wie heißt das? Nash Lagos. Ja. Entschuldigung.
Voll gut.
Und zwar, dass er eben sagt, man muss da sehr, sehr aufpassen in allem, auf allen Ebenen, wie man agiert, egal ob wirtschaftlich oder sonst wie, weil man ist näher bei 1860 München als beim FC Bayern. Und das ist wirklich tatsächlich so. Man muss da wirklich aufpassen, als Verein, der aus dieser Traditionsschiene kommt und so weiter, dass man nicht keine wilden Dinge macht, dass man sich nicht mit Haut und Haaren verkauft, wie es zum Beispiel Mainz gemacht hat, ja, die keinerlei Marketingrechte mehr an ihren eigenen Werten besitzen. Ja. Und da wird da unten mit dem nötigen Realismus momentan gearbeitet, geplant und auch gehandelt. Und das ist sehr gut zu wissen, ja, dass man eben genau weiß, welches ich will nicht sagen Damoklesschwert, aber welche Fallhöhe da ist, ja, wenn man einen Fehler macht.
Ganz klar, ich meine, du brauchst nur Kaiserslautern angucken, 60,
genau,
Nürnberg, sind, ja, alles
Mannschaften. Fortuna Düsseldorf, wie sie alle heißen, ja, egal, unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz. Ja, genau. Völlig unabhängig davon.
Das wissen ja auch die Spieler, also dass da jetzt den Druck ist. Also es war ja die ganze Zeit schon davon rede. Ziel ist der Aufstieg. Damit wurde jetzt die Hinrunde mitgespielt und lief auch, sag ich mal, soweit gut. Aber jetzt dann Richtung Ende der Rückrunde, sag ich mal, wenn man noch oben steht, glaubst du, glaubt ihr, dass die Mannschaft dem Druck gewachsen ist, wenn es dann wirklich im vorletzten Spieltag zum Beispiel in Hannover um alles geht, dass man da gut spielt, gewinnt und den Druck auch standhält, eben mit dem Ziel, wo schon die ganze Saison rumgeredet wurde, dem Aufstieg?
Das kann ich dir erst sagen, wenn ich ein paar Spiele in der Rückrunde gesehen habe, ganz ehrlich. Also das Stand heute, finde ich, wäre schwer zu sagen, wenn du so ein Gefühl dafür bekommst, wie sie jetzt in der Rückrunde spielen und wenn du das siehst, dass sie auch mal in Rückstand aufholen, dass sie einfach gefestigt sind, dass sie ein 1-0 nicht gleich komplett umwirft, dann würde ich sagen, ja. Aber das jetzt zu sagen, also fällt mir sehr, sehr schwer.
Ich bin da bei Martin. Das kann man jetzt seriös jetzt nicht beantworten. Da muss man wirklich sehen, wie die ersten Spiele laufen, wie sie reinkommen. Und dann kann man da genauere Aussagen oder bessere dazu treffen. Was aber auch da positiv stimmt, ist, und auch da wieder das Thema Realismus. Die Spieler sind sich durchaus bewusst, ob des Drucks, und die meisten haben überhaupt kein Problem damit, weil sie sind Profisportler und die wollen Druck, die mögen Druck, deswegen sind sie Profisportler. Und sie haben auch nicht diese Attitüde, der Gentner sagt immer oft, wir sind nicht der FC Bayern der zweiten Liga, und genau so ist es. Ja, sie könnten auch hinfahren und auftreten wie Graf Rotz, ja, und sagen, hör mal, hier, Hackespitze 1, 2, 3, und wo willst du hin, in welchen Knick? Das machen sie eben nicht, sondern sie sind sehr bedacht darauf, natürlich, um ihre eigene Qualität zu wissen, aber das nicht unbedingt raushängen zu lassen im Sinne von, ja, das ist in das Arrogante driftet. Und das ist eine gute Grundvoraussetzung dafür, dass man dass man der Aufgabe gewachsen ist und dass man sie auch erfolgreich zu Ende bringt.
Aber wenn sie, also gerade das Spielerische, oder wenn du sagst, nicht nur das Spielerische, dass sie sich bewusst sind und dass es Profisportler sind, dann muss man sich schon ein bisschen fragen, wieso es in der Hinrunde dann immer wieder so eklatante Aussetzer gab, wie gegen Würzburg. Wo war da der Profisportler in den Jungs? Also ich meine, wo ist da der Profisportler, der sagt, also so geht das nicht, so kann ich nicht auftreten, da muss ich mehr machen. Also da hat er komplett gefehlt. Wie kann ich nach den ersten guten Minuten in Dresden dann so komplett untergehen? Wo ist da der Wille, sich dagegen zu stemmen? Also so.
Das war, Dresden würde ich davon ausnehmen, kann ich dir auch
Okay.
gerne erklären, warum.
Nee, ist okay. Dann nimm Würzburg.
Ja, Würzburg war grottenschlecht.
Okay.
Unterirdisch. Das wissen sie aber auch alle. Da war schon die Busfahrt scheiße. Also das können sie sich tatsächlich nicht erklären. Ja, und da war es, da könnte man argumentieren, da hat sie der Druck eben gefressen in dem Spiel, weil sie mussten nach Hannover, um des positiven Abschlusswillens. Ja, und das haben sie eben nicht geschafft. Hannover, kein schlechtes Spiel. Absolut nicht. War eins der besseren fünf Vorrundenspiele, meiner Ansicht nach. Da ist es einfach so, dass du, und da kommen wir wieder zu dem Kollegen aus Australien, ja, der Langweg verliert dieses Spiel, Punkt. Ja, und zwar nicht erst durch seine Aktion von wegen, ich bin hier auf den Fuß gedreht, sondern schon der scheiß Ball zu Maxim, wo wir bei den fußballerischen Fähigkeiten sind. Er spielt unbedrängt einen halb hohen Chip an die Auslinie und das und der Situation mit noch 2 Minuten auf der Uhr, hey, da ziehe ich mir notfalls eine gelbe Karte. Aber ich spiele diesen Ball nicht und ich spiele ihn auch nicht so. Punkt. Und Dresden ebenfalls würde ich davon ausnehmen, was die Einstellungsfrage angeht. Denn Dresden ist durch dieses Tor und die nachfolgenden 10, 12 Minuten mit Hilfe ihres Stadions dermaßen heiß gelaufen und schickt dich mit 3-0 in die Katakomben. Da kannst du auch mit noch so guter Einstellung relativ wenig noch dagegen tun. Das war einfach ein Spiel, hat bei Dresden innerhalb von, keine Ahnung, 4 Minuten oder was? Wie schnell fielen die Tore? 4 oder 5 Minuten? Da hat einfach alles gepasst. Da hat jeder Kontakt gepasst, da hat jeder First Touch gepasst, da war jeder Laufweg richtig. Das war nicht mehr umzubiegen. Und hinten raus haben sie es einfach dann versucht, Schadensbegrenzung zu machen. Das ist, finde ich, in so einem Spiel legitim. Die einzigen zwei, finde ich, kritikwürdigen Spiele in der Vorrunde, Entschuldigung, mir ist irgendwas runtergefallen, waren Heidenheim und Würzburg. Alles andere ist so in Ordnung, auch vom Ergebnis her.
Düsseldorf fand ich auch schwach. Aber
Na, aber
das war auch noch
das war
Luke.
eher so Ankommensschwierigkeiten. Ja,
Also.
da finde ich persönlich. Ja, da hast du jetzt auch wieder das Thema, das wir vorher schon mal hatten, mit den mehr Lösungen, die sie an der Hand haben. Düsseldorf ist eine Mannschaft, die bespielt dich auf eine ganz besondere Weise. Ebenfalls zu Hause mit dem Stadion im Background ist auch nochmal so ein Thema. Und darauf hatten sie damals unter Lukai einfach noch keine Lösung, wie ich damit umgehe. Ja, wie frisch zweite Liga. Ja, es waren quasi die 91. Minute zweite Liga und ja, schwierig. Ja, insofern würde ich auch das würde ich mal rausnehmen. Die einzigen zwei, wo du ihn wirklich von der Einstellung her und darauf damit sind wir ja gestartet, ja. Vorwürfe machen kannst, sind Heidenheim und Würzburg.
Na, dann hoffen wir, dass das wirklich, also es müssen eigentlich die Ausnahmen bleiben, weil sonst wird es einfach relativ eng. Also so viele Aussätze wie in der Hinrunde kannst du dir nicht mehr leisten. Also es ist eher erstaunlich, dass du mit 5 Niederlagen noch so weit oben stehst.
Na, wenn du dir die zweite Liga aus den letzten Jahren anschaust, dann nicht unbedingt. Wenn du dir da die Saisonverläufe anschaust.
Aber
auch von den späten Aufsteigern.
Ja, aber sagen wir mal so, verdoppeln sollten wir es nicht.
Dann wird es eng. Auf gar keinen Fall. Also nochmal 5 kannst du nicht leisten. Genau. Du kannst vielleicht 2 bis 3 max und dann vielleicht hier und da nochmal 2 Punkte lassen irgendwo in Spielen. Ja? Aber viel mehr ist ja nicht mehr drin. Dessen sollte sich jeder bewusst sein.
Klar. Ja, aber die Spiele gegen Braunschweig und Hannover werden halt wichtig sein, weil das sind dann halt wirklich, besonders Hannover, am Ende dann 6 Punkte Spiele.
Ja, ich meine, wenn du die. Sorry, Martin, du wolltest.
Ja, ich wollte sagen, wobei ich fast, also ich schon fast denke, dass wenn wir nach Hannover fahren, es irgendwo schon für beide Mannschaften eher klar sein wird, dass es vermutlich schon reicht, weil ich glaube, gefühlt nicht, dass Braunschweig das so durchzieht bis Ende der Rückrunde, bis Ende der Saison. Und also Gefühl heute wird mir sagen, dass Hannover und Stuttgart die zwei sind, die auf Platz 1 und 2 zu dem Zeitpunkt stehen. Nur mein Gefühl. Kann mich total trügen.
Ja, also ich denke, dass ich sehe das ein bisschen anders, aber das macht nichts. Ich habe Braunschweig eher auf der Rechnung. Okay. Und ich habe auch noch auf der Rechnung, dass da noch irgendwas von hinten kommt. Und das traue ich am ehesten Union zu, weil die den besten Fußball spielen und am wenigsten von Einzelpersonen abhängig sind, wie zum Beispiel Heidenheim. Wenn du den Starter aus dem Spiel nimmst, ist Heidenheim tot. Das ist dann einfach zu wenig, was da kommt. Ja, und deswegen wäre ich da vorsichtig. Andererseits, ich glaube, wenn du dir das anguckst, gegen wen sie nie gespielt haben und so weiter, hast du natürlich, klar, kannst du nicht von der Hand weisen, hast du gegen die Vorderen oben zu wenig gemacht. Andererseits hast du halt aber auch alles unten gewonnen. Ja? Und darauf kommt es halt hinten raus an. Du musst die Spiele gegen alles, was hinter dir ist, die musst du alle gewinnen. Dann kannst du dir oben vielleicht den einen oder anderen Ausrutscher oder Punktverlust leisten, weil sich die 5, 6 bis zum Schluss dann die ganze Zeit die entscheidenden Punkte wegnehmen. Und insofern sehe ich die Mannschaft insgesamt nicht auf dem schlechten Weg. Andererseits, ich halte sogar fast für einen Vorteil, dass man in der Jägerposition ist und eben sagt, ich habe noch 2 vor mir und nicht ganz vorne stehen, weil das tut, glaube ich, dem Gesamtkonstrukt VfB Stuttgart ganz gut, dass man sich nicht auf vermeintlich Erreichtem ausruht oder ausruhen kann, sondern dass man auch aufgrund der tabellarischen Situation genau aufgezeigt bekommt, da ist noch nicht, wir sind noch nicht fertig.
Wobei ich das halt eigentlich bitter finde, wenn das so ist. Also, für mich ist es, also hier Thema Profisportler, das ist auch das Geilste, wenn du vorne stehst. Und die anderen, aber, die kommen, die sagen so, komm, wir versuchen dich vom Thron runterzustoßen, den sagst, pass mal auf, Jungs, erstmal uns schlagen und da müsst ihr was dafür tun. Also deswegen, ich finde schon, der Anspruch muss schon, weil Gentner hat es ja auch mal gesagt, so Thema in der Hinrunde war auch mal so, ja, Zweiter ist ja eigentlich ganz okay. Und du denkst, nee, ich will Erster sein. Und das gebe ich nicht mehr her. Also da wären wir schon wieder beim Thema, weil du es vorhin gesagt hast, es sind alles Profis. Ich erwarte halt von einem Profi, dass er sagt, wir wollen auf 1 stehen. Und zwar die ganze Saison dann halt durch, bis zum Ende jetzt. Also als sie neulich Erster geworden sind, dann muss er eigentlich sagen, okay, da kriegt ihr uns jetzt nicht mehr runter. Das muss mein Anspruch sein.
Das ist richtig, da kannst du aber der aktuellen Mannschaft nur begrenzten Vorwurf machen, weil das ist eine Gemütshaltung oder ein Anspruch, der in diesem Verein schon lange, lange vor dem Abstieg Einzug gehalten hat. Ist ja schon alles okay so, ja, wir schwimmen da ganz gut mit und tralala. Und nach oben geht nicht viel, aber nach unten auch nicht. Und wir nisten uns jetzt so irgendwie so ein. Ja, also das ist, wie gesagt, das kannst du denen nur begrenzt zum Vorwurf machen. Natürlich hast du recht. Klar, sollte Anspruch sein und ich bin auch überzeugt davon, dass wir momentan von einer Konstellation reden, die in so einen Anspruch wieder wachsen kann. Ja, oder dass dieser Anspruch wieder erwachsen kann, wenn man konstant mal seine Entscheiderposition besetzt hat und nicht ständig Leute hired and fired, ja, dann kann das wieder wachsen, aber momentan sind die noch nicht so weit. Und diesen, da kommen wir ganz schnell auch wieder zu diesem Thema Realismus. Das haben sie alle und deswegen ist mir nicht bange, was das angeht. Ich glaube, aufgrund der heute schon erwähnten Dinge sind ja mehrere, dass wir im Sommer eine ziemlich große Party hier feiern werden.
Da trifft sich's ganz gut, dass unser geschätzter Twitter-Bekannter das Meatmall uns nach der Saisonprognose fragt.
Ja, hat er auch eine Weinwette angeboten dazu, oder?
Nö, aber da können wir ihn ja noch vielleicht drauf festnageln.
Ja,
je nachdem, was er sagt. Also, was, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, wir feiern eine Party, das heißt, wir müssten irgendwas zwischen Platz 1 bis 3 deiner Meinung nach erreichen. Was wird's?
Nee, Platz 1 und 2 werden wir erreichen und ich glaube, da über den dritten Platz werden wir nicht diskutieren müssen.
Entweder oder, 1 oder 2.
Ich glaube, wir werden Erster.
Okay.
Bin ich ziemlich sicher.
Jasmin.
Aus den genannten Gründen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt, was haben wir heute, den 23. Januar, wenn wir uns am 23. März unterhalten, dann werden wir diese Ausgangslage dann auch wirklich sehen.
Ist nicht genau heute im 23. Mai das letzte Spiel, meine ich, weil Wolf hatte gestern im, ist nicht sogar 23. Mai
das letzte? Nee, ich glaube, das sind wir durch, oder?
Nee, 21. glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Okay, ja. Okay, dann sind wir durch. Martin, was sagst du? Wo landet der VfB?
Ich sag Platz 2.
Platz 2,
Ja, der muss ja noch eine Sneaker-Wette dahinter, deswegen kann er gar nicht Platz 1 sagen. Verstehst du, also, Jasmin?
Ihr hattet jetzt noch diese Saison keine Wette?
Noch nicht. Können wir noch.
Noch nicht. Ja. Ich sag Platz 1. Ich gehe mit Philipp.
Oh, ja.
Wer sagt, ihr landet auf Philipp, wer landet auf Platz 2 und 3?
Das ist vielleicht ein bisschen der Wunsch des Vater des Gedankens, aber ich glaube, wir sehen Braunschweig auf 2 und Union auf 3.
Martin, auf Platz 1 und 3 ist bei dir.
Ja, dann bräuchte ich ja als 1, das wäre bei mir Stand heute H96, Hannover.
Mhm.
Und dritter wäre dann bei mir Braunschweig.
So, dann noch ich. Zweiter mache ich Hannover und dann dritter Braunschweig. Dann haben wir das jetzt mal auch niedergeschrieben, um das dann auch nach der Saison nochmal nachschauen zu können. Niedergeschrieben und auf Audio aufgenommen.
Ja, das Internet vergisst nichts und so weiter. Ne?
Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
Ja, ja.
Wir sind natürlich auch gespannt, wie ihr Hörer die Platzierungen 1, 2 und 3 tippt. Schreibt uns doch einfach eure Tipps auf Facebook, auf Twitter oder in den Kommentaren unter der Episode auf unserer Homepage. Unter allen richtigen Tipps, also wirklich die richtige Platzierung 1, 2 und 3, verlosen wir ein 1893 T-Shirt. Wie das aussieht und auch nochmal alle weiteren Infos könnt ihr in den Shownotes unter brustringtalk.de/018 nachlesen. Ihr könnt tippen noch bis zum 27. Februar. Wir sind sehr gespannt, wie eure Tipps sind. Landet der VfB auf Platz 1, 2 oder 3 oder auch gar nicht dazwischen? Und wen seht ihr sonst so als direkten Aufsteiger oder in die Relegation kommend?
Gut. Vielleicht noch so zum Abschluss einen kleinen Ausblick auf, und jetzt sage ich es auch korrekt, St. Pauli, weil ich habe vorhin einmal Pauli gesagt, das ist nicht gut, ja. Kommt auch nicht gut an, ja. Vor allem ich bin...
Schön, dass es dir aufgefallen ist.
Ja, natürlich. Ist mir ist vorhin schon aufgefallen. Ich übe schon, weil ich bin am Mittwoch, nehme ich mit Millerton auf und ich glaube, wenn ich da einmal Pauli sage, fliege ich da auch keine graue Aufnahme abgebrochen, geht da nichts mehr. Ja, ich meine, du hast schon vorhin auch Thema vermutliche Spieler, die vielleicht in der Startaufstellung stehen, ein bisschen was gesagt. Aktuell sind alle fit.
Also, ich recht erstaunlich finde, wann hatte das mein Verein generell oder wir auch, dass alle fit sind?
Naja, genau genommen ist das ja nicht richtig. Ne?
Du meinst Imsheng und Green, oder?
Nein, ich meine Kral und Sarpay.
Ach so, Kral, okay.
Die sind okay, nicht fit. Sorry, Punkt. Ja. Ja, die sind in der Reha und die fehlen da, ja. Aber natürlich auch beide Spieler, die jetzt nicht den Unterschied ausmachen, ob du aufsteigst oder nicht. Insofern kann man sie vernachlässigen momentan. Aber ja, es ist schon natürlich beachtlich und es wird Baustellen geben. Da kommen wir auch nochmal zu dem Thema Ginczek-Terodde. Das wird nicht lange dauern und dann wird der Herr Ginczek ungeduldig ist er schon. Das ist er schon. Er wird mehr als nur mit den Hufen scharren. Ja? Und dann werden auch mal andere Töne angeschlagen werden, hundertprozentig. Ja? Und das wird spannend zu sehen sein, wie sie damit umgehen.
Denkst du auch in den Medien oder nur intern?
Die Mediennummer ist ja meistens der letzte Schritt. Ja, das ist, da ist dann schon eher erstmal intern gibt es da entsprechende Geschichten. Ja. Oder Gespräche, die man sucht oder wie auch immer. Ja. Also da wird mit Sicherheit wird das ein spannendes Aufgabenfeld für den Herrn Wolf in den nächsten, schätzungsweise, ja, den nächsten 6-8 Wochen, weil die ersten 3-4 kann das noch mit Rückstand erklären und danach wird es schwierig.
Ja, gut, aber da ist es nicht, dass man es irgendeinem Spieler wünscht, aber.
Natürlich nicht, um Himmels Willen.
Nee, nee, also, die letzte Rückrunde.
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Genau, die letzte Rückrunde hat es ja leider echt bewiesen. Dann haben sich auf einmal bei uns 3-4 hintereinander verletzt und dann hat sich so eine Situation wieder sehr schnell geklärt. Wie gesagt, um Gottes Willen, wie du es gesagt hast, wünschen tut mir es niemand, aber da bist du dann
froh,
wenn du
zwei
hast. Genau. Und nachher verletzt sich halt auch mal. Ich meine, Terodde hat bisher immer spielen können. Ich glaube, ja, doch.
Also, ich glaube, ein Spiel war er
draußen. Nee, der war doch mal verletzt.
Ein Spiel war er, glaube ich, draußen.
Aber irgendwas nichts war. Wildes. Aber ich meine, da ist schnell mal, sind da irgendwo 3-4 Wochen, wo jemand ausfällt. Und also so gesehen ist in dem Fall die Konkurrenzsituation dann schön. Oder ist gut zu wissen, dass man die hat. Und wenn sie sich dann gegenseitig anstacheln, also dass der eine weiß, okay, hinter mir steht Ginczek, ich muss jetzt halt und Gas geben und letztendlich kannst du da als Verein eigentlich, wenn du es gut handhabst, wenn Wolf damit umgehen kann, wovon ich aktuell mal ausgehen würde, dann kann das nur ein Gewinn für den Verein sein, wenn du zwei solche Stürmer hast.
Absolut, absolut. Also das steht völlig außer Frage. Und ich denke auch, wenn man das entsprechend moderiert bekommt, gibt es kein Problem. Aber du musst es mit Sicherheit Gesprächsbedarf geben. Ja, du musst es eben machen, ja. Und das ist das Thema. Ansonsten Ausblick. Ich will gar nicht noch so weit blicken. Ich bin jetzt sehr gespannt erstmal auf das Mittwochspiel gegen Luzern. Da bin ich wirklich, da möchte ich eigentlich das sehen, was ich im Trainingslager so ein bisschen vermisst habe. Ich habe das auch, ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht den Videobeitrag gesehen zum Abschluss am Freitag vom Flughafen. Was da eben gefehlt hat, ist so diese Dominanz, ja, die man eigentlich qua seiner Qualität und mit seinem Anspruch, Martin, ne, ausüben sollte gegen den Schweizer Erstligisten, der wirklich nicht keine Bäume ausgerissen hat. Insofern, da warte ich mir jetzt echt mal einen Sprung und den Schalter müssen sie auch finden für St. Pauli, ganz ehrlich. Und dann ist das Zweite natürlich, was in dem Spiel im Fokus steht, ist die potenzielle Startaufstellung. Ja, man hat jetzt eigentlich immer 2x11 gespielt, also pro Halbzeit eine komplette Mannschaft. Wolf hat angekündigt, das auch am Mittwoch nochmal so zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich da schon, dass man von denen, die die ersten 45 starten, dann auch 6 bis 8 am Sonntag in Pauli auflaufen sehen wird. Davon gehe ich aus.
St. Pauli.
Entschuldigung, St. Pauli. Schön aufgepasst. Ja, Dankeschön.
Kurze Frage. Ist das öffentlich oder der Kick am Mittwoch? Oder?
Das ist nicht öffentlich. Ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Pressevertreter haben Zutritt. Das wird in letzter Zeit vermehrt so gemacht. Das ist auch gar nichts, da geht es gar nicht so gegen die Fans.
Organisatorische, oder, ganz klar.
Das sind einfach organisatorische Zwänge, die da sind. Ja, da ist Polizei, Sicherheit, Sanitäter, sanitäre Anlagen und schieß mich tot. Und wenn die einfach nur kurz auf dem Trainingsplatz 1 gegeneinander zocken wollen, ist es halt so nicht zu machen. Ja. Und deswegen wird das so kommen, ja. Genau. Es ist noch nicht mal zeitlich genau angesetzt, glaube ich. Das soll erst morgen kommen, die Info.
Okay. Jo. Gut, ich glaube, ja, also
letztendlich. Also morgen im Sinne von gestern.
Entschuldigung. Nee, es ist okay. Es ist ja toll, wenn wir es ist ja ein Live-Podcast, wie wir alle
ja
wissen. Mach uns Druck, genau, dass wir schnell schneiden und online stellen.
Ja, richtig. Druck. So ist richtig. Ja. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir jetzt ein ganz gutes Programm durch, oder?
Auf jeden Fall. Ich denke, wir können, oder das überlasse ich ja immer, dass die Jasmin den Übergang zum Brustring
Talk. Was? Das fällt mir gerade ein, wolltet ihr noch so eine Transferfrage stellen? Oder sind wir da schon drüber raus?
Die können wir jetzt noch, also hat sich bisher noch nicht angeboten, sie direkt einzubinden. Wir können sie jetzt natürlich noch unterbringen.
Okay.
Jasmin, möchtest du?
Ja, wie ihr wollt.
es ging um den laut Presse oder auch Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, ich weiß nicht, wer genau von den beiden einen Artikel gebracht hat, dass der ägyptische Neuzugang kommen soll und das anscheinend nur vom Transfermarkt Insider abgeschrieben wird. Also jetzt vielleicht unabhängig auch von dem Fall mal, wie kommt ihr an die Info oder wie schätzt ihr ein, welche Info ihr als Gerücht in der Presse auch bringt?
Das kommt tatsächlich von der Quelle, hängt das ab. Ja, also natürlich, das wäre auch vermessen, wenn man soziale Netzwerke und entsprechende Foren nicht beobachtet und wahrnimmt, was da passiert. Nichtsdestotrotz kommt, was die Veröffentlichung angeht, dann schon auf die Qualität der Quelle an. In dem Fall von diesem Gazal war es so, dass ich da am Mittwoch in Portugal, den Namen, der wurde zum ersten Mal an mich herangetragen von einem Bekannten, einem mir bekannten Journalisten, der in Portugal arbeitet. Der hat eben gesagt, du, man hört da aus dem Umfeld, der hätte zwei, drei Optionen, ihr wärt eine davon. Und Donnerstag waren wir den ganzen Tag unterwegs, da war es schwer zu verifizieren, das alles, auch weil die da manchmal etwas, ja, wie soll man sagen, schwierig reagieren, die Verantwortlichen
direkt.
Ja, die Verantwortlichen des VfB, es ist vollkommen egal, ob es jetzt der Pressesprecher ist oder der Sportchef oder der
Trainer. Nee, ich meine nur VfB oder von
der schon die VfB-Verantwortlichen. Wenn man die gerade rund um ein Spiel, also wenn da einfach Abläufe stattfinden, die nicht gestört werden sollten, wenn man die dann mit sowas konfrontiert, ist das meistens nicht förderlich der ganzen Sache. Ja? Und am Freitagmorgen habe ich dann nochmal von dem Kollegen gehört und dann da saßen wir schon im Auto nach Lissabon, da waren wir schon auf dem Weg zum Flughafen. Die Kollegen sind dann geflogen und hatten noch versucht, es dann zu verifizieren. Wie es dann weiterging, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich in Stuttgart eben angerufen habe und gesagt habe, ihr könntet ruhig mal diesen Namen spielen. Das scheint schon nicht allzu weit weg zu sein von dem, was da gerade passiert. Und dann war das Problem, was in Stuttgart draus wurde. Ja, da wurde dann von meinem Anruf, so von wegen dieser Name ist im Gespräch und ich hatte dann mittlerweile auch die entsprechenden Zweitquellen sozusagen aus der Tagespresse da unten, aus der Printpresse. Deswegen gesagt, spiel diesen Namen mal. Ja, kann ja sein, dass da bald was geht. Zudem hat der Dietrich in der Presserunde am Dienstag, glaube ich, so halb im Spaß gesagt, ja, vielleicht passiert ja diese Woche kann noch was passieren. Irgendwie so hat er sich ausgedrückt. Und so kam eins zum anderen. Das Problem war dann, dass die Kollegen daraus aus diesem Telefonat gemacht haben, soll unterschreiben. Und es hat sich dann so gelesen, als ob es fix ist irgendwie. Und das war dann nachher natürlich das, was unschön war. Da ist einfach unsere interne Kommunikation mies gelaufen. Das muss man so zugeben. Das ist, war nicht gut. Und ich war dann, ich hatte ja frei quasi bis, oder ich habe heute immer noch frei gehabt, ich gehe morgen wieder ins Büro und da, als ich dann zum nächsten Mal das gelesen habe, war es dann schon nicht mehr einzufangen, weil ob du dann noch 4, 5, 6 Stunden später da irgendwie was dran drehst, tut dann auch nichts mehr zur Sache. So ist das gelaufen in diesem speziellen Fall. Generell ist es natürlich schon so, man spricht viel mit Beratern, man spricht auch ganz viel mit Kollegen, die eben vor Ort sind. Also das ist eigentlich Pflicht, dass man das nicht nur rund um die Spiele macht, sondern gerade in der Transferphase, dass man viel mit anderen Journalistenkollegen aus den entsprechenden potenziellen ja, wie soll ich sagen, Vereinen oder Vereinsumfelden, wo was abgegeben werden könnte, spricht. Und natürlich sind soziale Netzwerke auch ein Thema. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber das als reine und einzige Quelle zu benutzen, das ist natürlich schwierig.
Wäre fahrlässig, ja.
Ja, das ist schwierig und das macht auch keiner. Also zumindest kann ich da für mich und die Kollegen sprechen in Stuttgart, dass das so nicht ist. Da würden wir natürlich unsere Sorgfaltspflicht vernachlässigen, ist ja logisch.
Gut. Aber jetzt.
Jasmin. Überleitung.
Ja, genau. King der Überleitung, Martin. Okay.
Super. Alter.
Dann Frustringtalk Fragebogen. Die erste Frage an dich, Philipp. Was war bis jetzt dein Highlight-Spiel? Entweder live oder im TV?
Boah. Muss es der VfL Stuttgart sein?
Ja. Nö.
jetzt seid ihr euch angenehm einig.
Einmal VfB und einmal allgemein.
Ja, also, boah. Da gab es natürlich, gibt's sehr viele, das ist schwierig auszuwählen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vom Stadionerlebnis gehen müsste, dann wäre es Boca gegen River gewesen. Das ist schon, keine Ahnung, über ein Jahrzehnt her, dass ich da mal war und in den Genuss dieses Spiels kam. Das war schon outstanding, was da passiert ist. Das ist, also die Atmosphäre sucht ihresgleichen, muss man ganz ehrlich sagen. Und beim VfB Stuttgart, auch da gibt's viele Spiele. Natürlich die üblichen Verdächtigen, ja, Manchester, Bochum, ja, all diese Dinge. Ich würde mich da jetzt wirklich gerade schwer tun, ein spezielles rauszupicken, sage ich ganz ehrlich. Okay. Das ist schwierig.
Okay, dann die nächste Frage. Wer ist oder war dein VfB-Held?
Schon immer.
Ja.
Das tatsächlich Guido Buchwald. Weil Guido Buchwald halt mich als kleiner Steppke schon begeistert hat und so wie er Fußball gespielt hat, das hat einfach sehr vieles von dem verkörpert, was ich am Fußball gut finde, was ich an Fußballern gut finde und unvergessen die Nächte in Italien, das war natürlich, mein Gott, also das war schon was, wo ich sagen muss, okay, großartig auch das, keine Ahnung, Tor Leverkusen 1992, all diese Dinge, das waren für mich Held meiner Jugend, auf jeden Fall, Guido Buchwald.
Die dritte Frage, welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
Spielt Juri Zafranjes noch? Oder?
Nein, der erfolgreichste?
Ja, genau, deswegen. Ich habe die Statistik auch gelesen heute. Nee, da gibt es eigentlich nur zwei Namen und die sind ja auch liegen auf der Hand. Das ist, oder eigentlich gibt es drei. Tasky, wobei da halt schon eher so, das ist schon sehr schwierig, weil man einfach schwer einschätzen kann, wie er mittlerweile drauf ist. Schreit sportlich gesehen natürlich. Und Khedira, auch das ist klar, das sind feuchte Träume eines jeden VfB-Fans, logisch. Und wenn ich aber auch tatsächlich gerne sehen würde, und da schließt sich wieder der Kreis zum Kollegen Lengereck, wäre Bernd Leno, weil das für mich einfach ein absolut überragender Torhüter ist. Das ist einer von den Top 3 in Deutschland und den würde ich wirklich sehr, sehr gerne hier nochmal in diesem Trikot sehen. Leider wird das nie passieren, weil der Herr Leno glaube ich, sich lieber vorher Zehennagel ausreißt freiwillig, als dass er nochmal hier zum VfB kommt.
Schöne Grüße gehen hier an Gerd Meusser und Bruno Labbadia.
Zum Beispiel, ja klar. Aber das sind nicht nur die Entscheider, an denen man es dann nachher festmacht. Da ist natürlich auch schon vorher viel schiefgelaufen. Auch das ist zum Beispiel was die Herren Kienle und Schindelmeiser mittlerweile erkannt haben, dass man diese Spieler nicht mehr verlieren darf in diesem entscheidenden Alter, ja, zwischen 17 und 19. Und das war eben in den letzten Jahren ganz oft der Fall und das ist halt eine Frage der Perspektiven und der Kompetenz, das Potenzial des jeweiligen einschätzen zu können. Und das auch das stimmt mich zuversichtlich, dass sowohl Kienle als auch Hitzelsberger als auch Schindelmeiser das erkannt haben und als eines der Hauptprobleme ausgemacht haben. was die Schnittstelle Nachwuchs Profis angeht.
Okay, dann noch zur letzten Frage oder Punkt. Vervollständige den Satz: der VfB im Jahr 2025.
Der VfB im Jahr 2025, der wird Erstligist sein. Der wird die Jahre 18 bis 22, 23 dazu genutzt haben, den fast uneinholbaren Vorsprung, den die Bundesliga-Plätze 4 bis 9 aktuell haben, wieder aufgearbeitet zu haben. Und er wird, ja, es wird eine 50-50-Nummer sein, denke ich. Er wird eventuell die Chance haben, tatsächlich wieder in die Phalanx der ganz Großen zumindest tabellarisch eindringen zu können. Also die Plätze, sage ich jetzt mal, 3, 4, 5 als realistische Saisonziele zu avisieren. Dazu muss aber extrem viel passen. Und der wichtigere Teil ist, glaube ich, der Part des Aufholens. Ja, der Aufsteigen ist eine Sache, aber du musst, und das, dann beginnt die Arbeit eigentlich erst richtig. Du musst dann wirklich es schaffen, diesen Abstand zu den Clubs, die jetzt um 5 bis 9 spielen, aufzuholen.
Okay.
War mehr als ein Satz, gell? Ja, Entschuldigung.
Ja. Das war jetzt doch mal ein guter Abschluss des Fragebogens. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch jetzt nach dem langen Trainingslager, was für dich auch stressig war, dass du uns davon berichtet hast und wir, denke ich, eine gute Einschätzung auch haben jetzt in die nächsten 17 Spiele, wo wahrscheinlich spannend auch sein wird, gehen zu können.
Ja, ich danke. Danke für die Einladung. Ich hatte Spaß und ich hoffe, ich habe mich nicht allzu oft wiederholt. Ansonsten könnt ihr es ja rausschneiden.
Vergiss es.
Willst du uns ja nochmal anhören. Genau, was Martin vorhin schon erwähnt hat, er wird jetzt noch beim Millerton bei dem Interview vor dem Spiel mit dem Gegner zu Gast sein. Ja. Wenn das online ist, teilen wir den Link auch auf Twitter und Facebook und fügen ihn auch dann noch in die Shownotes hier ein, die unter brustringtalk.de/018 zu finden sein werden. Genau, auf Twitter sind wir zu finden unter @brustringtalk, bei Facebook unter facebook.com/brustringtalk und sonst, wie gewohnt, könnt ihr uns auf iTunes abonnieren. Wir freuen uns immer über Rezensionen, gerne auch Feedback bei Facebook, Twitter oder auch im Kommentar unter der Episode oder als E-Mail oder im Kontaktformular. Da habt ihr verschiedenste Möglichkeiten, was euch immer am besten gefällt. Sonst war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich jedenfalls jetzt auf die Rückrunde, auf viele weitere Folgen mit spannenden Gästen. Martin, von dir noch was?
Nö. Ganz kurz. Das war kurz. Kurz und knackig. Nö, passt. Schön, dass du da warst, Philipp.
Ja, nochmal. Ich danke. Herzlichen Dank für die Einladung und ja, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit nochmal. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörern natürlich auch, dass wir einen erfolgreichen VfL Stuttgart sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten.
Alles klar.
Okay,
bis zum nächsten Mal.
Dann tschüss.
Ciao.
Ciao.